Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Ich habe unzählige Mal beobachtet, wie Leute stundenlang den Maschinen beim Arbeiten zugeschaut haben. Es ist scheinbar ein äußerst faszinierender Vorgang, einem Roboter dabei zuzuschauen, wie er die eigene Arbeit herstellt.
Ein Produktdesigner kann sich im Prinzip austoben in seinen Ideen. Im Kunststoffbereich können wir fast sagen, alles, was er erdenkt und dreidimensional auch darstellen kann, kann heute auch produziert werden.
Dies ist Reflexe am Mikrofon Sascha Renner. Und heute geht es um ihn. Zu hören ist ein 3D-Drucker in Aktion. Er baut gerade eine Tasse auf, Schicht für Schicht nach einer digitalen Vorlage. Fachleute geraten darüber ins Schwärmen. Und selten herrschte in der Medienwelt so viel Einigkeit. Economist, New Scientist, Wired, alle schreiben sie von der nächsten industriellen Revolution, die sich im Stillen anbahne und jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens verändern werde. Die jüngsten Schlagzeilen dazu in der Schweizer Presse: Mondstation aus dem 3D-Drucker. Oder 3D-Drucker erzeugt Organe auf Knopfdruck. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Science Fiction wird Realität. Die Revolution, so scheint es, steht unmittelbar vor der Tür.
Space, the final frontier.
Die Vision, das Bild, was alle Leute beflügelt, die in diesem Bereich arbeiten, ist der Replikator aus der Science-Fiction-Serie Star Trek. Ein Gerät also, dem ich per Sprachbefehl den Auftrag erteilen kann, beliebige Dinge herzustellen, von beliebiger Materialität. Ein Gerät also zur Verfügung zu haben, was mir ein Ersatzteil fürs Fahrrad und ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte herstellen kann.
Oder eine Tomatensuppe.
Tomato Soup.
There are 14 varieties of tomato soup available from this replicator, with rice, with vegetables, bouillon style, with pasta, with
plain.
Specify hot or chilled.
Hot. Hot plain tomato soup.
Wir befinden uns im Museum für Gestaltung Zürich. Dort ist zurzeit eine Ausstellung zu sehen mit dem Titel 3D, dreidimensionale Dinge drucken. Aber den Begriff Drucken verbinden wir gemeinhin mit der zweiten Dimension, dem Bedrucken von Papier etwa am Heimdrucker. Warum also der Begriff 3D drucken?
Der passt ganz genau. Es geht darum, dass eben nicht nur 2D gedruckt wird, also ein bisschen Farbe auf Papier, dann ist es ein Text oder ein Bild, sondern dass ganz viele Schichten übereinander gedruckt werden und dann entsteht Volumen oder entstehen Körper. Das Verfahren ist wie bei Laser- oder Tintenstrahldrucken dasselbe, nur eben das Resultat ist dann in 3D.
Das sagt Andres Janser, Kurator am Museum für Gestaltung Zürich. Die Fertigungstechnologie des 3D-Druckens wird in der Fachwelt als Additive Manufacturing bezeichnet. Additiv, weil nicht Material weggenommen wird, wie bei konventionellen Fertigungsverfahren, dem Gießen, Fräsen oder dem Bohren, sondern weil stattdessen schichtweise ein Werkstoff hinzugefügt, eben ausgedruckt wird.
Das Entscheidende ist, wie sie es schichtweise aufbauen. Im Englischen spricht man von Additive Layer Manufacturing oder ALM als Grundprinzip. Im schichtweisen Aufbauen kann ich einfach andere Dinge erzielen, als wenn ich von einem vorhandenen Stück Metall Dinge wegnehme, was eine Fräse oder eine Schere oder eine Säge vielleicht machen würde. Also nicht wegnehmen von Material, um etwas zu erhalten, sondern von Grund auf aufbauen. Das ist das entscheidend andere und neue von 3D-Drucken. Und dann ist es wirklich so, dass sowohl neue Formen möglich werden, ich kann auch Dinge variieren, ich kann auch etwas präzise anpassen auf eine Körperform. Zum Beispiel kann ein Juwelier einen Entwurf gemacht haben für einen Ring. Und wenn ich dann den meiner Ehefrau schenken möchte und ich ihren Fingerumfang kenne, wird der Juwelier das nicht mehr in Handarbeit anpassen, sondern wird das skalieren im Programm und dann von der entsprechenden Fachfirma in Gold oder in Silber, in Platin realisieren lassen. Und Das Letzte, was die Drucktechnik auch ermöglicht, sind sehr komplexe Gebilde, Gebilde, die aus mehreren Elementen zusammengesetzt sind, die ich in einem Vorgang realisieren kann und nicht mehr nachher zusammensetzen muss. Und damit kann ich auch Dinge realisieren, die sonst sehr viel schwieriger nur zu machen wären.
Je nach Prozess kann für den 3D-Druck bereits eine Vielzahl von Materialien verwendet werden. Von Kunststoffen über Lebensmittel und sogenannte Biotinte für Zellgewebe bis hin zu hochwertigen Metalllegierungen. Die Einsatzmöglichkeiten sind noch gar nicht abschätzbar, meint Kurator Andres Janser.
Im Moment sind wir in dieser Phase, wo es darum geht, herauszufinden, welche Implikationen das alles hat, von den Abläufen, von den Formfindungsprozessen, von der Logistik her, vom Materialeinsatz her, ist ein sehr, sehr weites Feld aufgetan worden, an sich schon vor etwa 20 Jahren, aber zunächst hat sich nicht so viel bewegt, weil man vielleicht auch nicht so recht daran glaubte, dass das wirklich was werden könnte. Und seit jetzt ein paar Jahren ist es ein unglaublich spannendes Feld geworden, weil man erkannt hat, dass es wirklich was fundamental Neues und dass man jetzt einfach mal rausfinden muss, welche sinnvolle Anwendungen und sinnvolle Verfahren auch sind, um dieses Potenzial möglichst gut auszunutzen.
Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten beflügelt Visionäre und auch die Industrie. Die Palette möglicher Bauteile und Produkte, die so entstehen können, ist enorm.
Es gibt Haushaltsgegenstände wie eine Zitronenpresse in vielen Formvarianten. Es gibt medizinische Implantate, die vielleicht auch ganz klein sind. Es gibt Lampen, es gibt Laborwerkzeuge für naturwissenschaftliche Experimente. Es gibt auch ganz große Objekte, die so Richtung Architektur gehen, vom Maßstab her, aber auch ganz kleine Objekte wie eine winzige menschliche Hautprobe, die nur ein paar Quadratmillimeter klein ist, also von ganz klein bis ganz groß ist in der Ausstellung Material zu sehen, wie eben auch in der Vielfalt der Materialien und der Anwendungen.
Wie der Fertigungsprozess vonstatten geht, kann man in der Ausstellung anhand des bereits vorgestellten 3D-Druckers Ultimaker live miterleben. Ultimaker ist ein Einstiegsdrucker für knapp 1'000 Franken für den Heimbereich, der mit Kunststoff druckt. Die Maschine besteht aus einem simplen Holzgerüst, in dem eine Plattform aufgehängt ist. Darüber befindet sich ein beweglicher Druckkopf. Daraus tritt ein dünner Faden aus verflüssigtem Kunststoff aus. So wie Schlagrahm aus einem Spritzsack.
Jetzt fährt der Druckkopf an die Ausgangsposition. Dann wird die Plattform, die Arbeitsplattform nach oben gefahren, auch auf die Ausgangsposition. Man kann dann eben miterleben, dass zum Beispiel so ein Trinkbecher dann eben doch auch 15 Minuten braucht, bis man den gedruckt hat. In der industriellen Produktion sind das Sekundenbruchteile. Wenn ich 100 Mal denselben Becher haben will, jetzt genau, fährt der Druckkopf in die Mitte der Arbeitsplattform, definiert in dem ersten Umgang eine Umrisslinie des Bodens dieses Bechers. Dann werden mehrere Schichten kreuzweise übereinander gelegt, bis der Boden so dick ist, wie das Programm das vorsieht, vielleicht einen Millimeter dick ist. Und dann wird die Außenwand in Schichten aufgebaut, weil die Schichtdicke in dem Falle bei etwa 0,2 Millimeter liegt, also die Höhe der einzelnen Kunststoffschicht.
Dem Becher sieht man seine Herkunft deutlich an. Die Oberfläche ist sicht- und fühlbar gerippt. Von einem solchen Einstiegsdrucker bis hin zu den hochprofessionellen Maschinen der Industrie sind es Welten. Dennoch treten die Vorteile des 3D-Drucks schon deutlich zutage. Die riesigen Gestaltungsfreiheiten und die Möglichkeit, eine Idee sofort und kostengünstig zu materialisieren, ohne Montage, ohne ein teures Werkzeug, ohne Transportwege. Vor allem für Designer bietet dies enorme Möglichkeiten. Sie können eine am Computer entwickelte Idee, zum Beispiel einen Prototypen, wenig später in Händen halten und testen.
Das hat mit der Zeitersparnis zu tun. Also ich kann zum Beispiel am Bildschirm einen Entwurf präzisieren, dann möchte ich es aber in der Wirklichkeit im Raum sehen als Prototyp. Dann kann ich zum Beispiel abends den Druckauftrag an den Drucker schicken und wenn ich am nächsten Morgen wieder ins Atelier komme oder ins Büro, hat der Drucker gearbeitet über Nacht und ich sehe das bereits am nächsten Morgen. Und mit anderen Techniken der Prototypenherstellung dauert das in der Regel mehrere Tage bei einem vergleichbaren Objekt, das so ein Drucker in ein paar Stunden macht. Also man ist sehr viel schneller und das beschleunigt den Entwurfsprozess. Und es ist aber auch in der Großindustrie, zum Beispiel im Autobau, ist es absolut Standard geworden, dass die einzelnen Teile eines neuen Automodells mit Rapid Prototyping dann eben oft über 3D-Drucker gemacht werden, sowohl Formen von Kotflügeln wie auch ganze Motorengehäuse, die dann zu funktionsfähigen, zum Beispiel Gussmodellen dann führen, um sicherzustellen, dass dieser Motor in seiner weiterentwickelten Form dann auch wirklich gut funktioniert.
Und noch in einem weiteren Bereich schreibt man dem 3D-Druck enormes Potenzial zu. in der Individualisierung von Produkten, dem sogenannten Customizing, ein wirtschaftlicher Megatrend. Dabei geht es um Produkte, die exakt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Zum Beispiel ergonomische Produkte wie Hörgeräte oder Schutzmasken.
Wenn ein Fußballer einen Nasenbeinbruch erlitten hat, dann braucht er einen widerstandsfähigen Schutz auf der Nase und über den Augen, der aber genau seiner individuellen Kopfform entspricht. Dann wird man so vorgehen jetzt heute, dass man mit einem 3D-Scanner diese Kopfform abnimmt und das in druckfähige Daten verwandelt und dann eine Schutzmaske aus einem widerstandsfähigen Kunststoff druckt, die genau seiner Kopfform entspricht.
Solche Einzelanfertigungen und Kleinstserien lassen sich deshalb wirtschaftlich im 3D-Druck produzieren, weil der Skaleneffekt ausgehebelt wird. Ob man eines oder tausend Stücke herstellt, der Preis pro Stück bleibt immer derselbe. Ein fundamental anderes Prinzip als das bisher gültige in der Massenfertigung. Sie hören SRF 2 Kultur und in dieser Reflexe-Sendung geht es um ein revolutionäres Fertigungsverfahren, den 3D-Druck. Doch 3D-Druck ist längst nicht gleich 3D-Druck. Man unterscheidet zwei Bereiche, in denen das Verfahren derzeit boomt. Der eine ist die Hightech-Industrie. Dort werden Prototypen, aber auch voll belastbare und funktionstüchtige Endprodukte in Kleinstserie hergestellt. Der andere Bereich ist der Heimbereich. Bereits für 1000 Franken gibt es heute einfache 3D-Drucker. Die Vision, dass man sich zu Hause einfach ausdruckt, was man braucht, einen Flaschenöffner, eine Taschenlampe oder ein Kinderspielzeug, ist in greifbare Nähe gerückt.
3D-Drucken habe ich zum ersten Mal kennengelernt vor 10 Jahren an der ETH Zürich, in der damaligen Digitalwerkstatt hieß das.
Erinnert sich Yves Ebnöter, Industriedesigner und Pionier des 3D-Drucks.
Es gab da einen Gips-3D-Drucker, der in der Lage war, farbige Objekte auch auszudrucken. Das war eine sagenumwobene Maschine, um die sich die Studierenden rissen. Es war relativ teuer zu benutzen. Heute ist es möglich, für wenige 1000 Franken ein Gerät anzuschaffen, was bis vor wenigen Jahren eben, wie gesagt, noch ein Vielfaches gekostet hat.
Die Technologie steht heute also jedem Tüftler und jeder Erfinderin zur Verfügung. Noch betreibt es eine kleine Gemeinde von Basteln zu Hause einen 3D-Drucker. Doch diese Gemeinde wächst explosionsartig. Zu beobachten ist dies in den sogenannten Fab Labs, die weltweit aus dem Boden schießen.
Ein Fab Lab ist erstmal vom Begriff her ein Fabrication Laboratory, also ein Fabrikationslaboratorium, und ein Fabulous Laboratory, also ein fabulöses Laboratorium.
Yves Ebnöter gründete in Zürich vor wenigen Monaten zusammen mit 11 weiteren Begeisterten ein solches FabLab, das zweite in der Schweiz.
Infrastrukturell betrachtet ist ein FabLab ein Ort, an dem digital fabriziert wird. Es ist eine Sammlung von Maschinen, 2, 3, 4, mehr sind es nicht, die computergesteuert sind. Das heißt, sie funktionieren mit einem CAD-File und produzieren ein Teil. Also sie materialisieren Daten.
Bis man eine Idee ausgedruckt in der Hand hält, sind 3 relativ simple Schritte notwendig.
Typischerweise besteht diese digitale Kette aus 3 Stationen, 3 Schritten. Zuerst die Datenerzeugung, was in einem CAD-Programm geschieht. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Daten mittels 3D-Scan einzulesen oder sie aus einer Bibliothek herunterzuladen. In einem zweiten Schritt wird das 3D-Modell oder werden die Daten eigentlich für die Maschine vorbereitet. In diesem mittleren Schritt, das sind sogenannte CAM-Programme, geht es darum, die Maschinen- und materialspezifischen Parameter mit der Geometrie zu vereinen. Mit diesen 3 Stationen CAD, CAM, CNC ist CNC, was steht für Computer Numerically Controlled, ein Überbegriff für computergesteuerte Maschinen.
Weil dieser Prozess nicht zwangsläufig technisches Wissen voraussetzt, ist im FabLab auch jeder und jede willkommen. Einzige Voraussetzung: eine Idee. Entsprechend vielfältig sind die Nutzer des 3D-Drucks.
Die Leute, die hier ins FabLab kommen, die Leute, die man schön englisch Maker nennt, waren bis vor ein paar Jahren Bastler, Tüftler, Leute, die Dinge gerne auseinanderschrauben, vielleicht verstehen, wie die funktionieren, also neugierig sind. Das Altersspektrum dieser Leute reicht vom Kindesalter bis zu Greisen natürlich. Der technische Anspruch ist dabei oft nicht sehr hoch. Und es geht rein um diesen Akt, um den Vorgang des Machens. Der andere Aspekt ist Prototypenbau. Es gibt viele Leute, die tragen Ideen mit sich rum für Produkte, für Geschenke vielleicht. Und sie haben die Notwendigkeit, suchen Orte, an denen sie diese Dinge herstellen können in sehr kleinen Auflagen, typischerweise einmal. Es gibt hierzu auch ein geflügeltes Wort von Neil Gershenfeld, dem Urvater der Fab Labs, dass hier nämlich Dinge für einen Markt von einer Person hergestellt werden können.
Und das käme einer Demokratisierung der Produktion gleich, mit weitreichenden gesellschaftlichen Folgen.
Die viel diskutierte Demokratisierung des Wissens ganz grundsätzlich durchs Internet und nun auch der Produktionsmöglichkeiten findet statt. Wir sehen das im FabLab eigentlich täglich. Ein wichtiger Faktor dabei ist der Kostenfaktor. Die Benutzung unseres FabLabs ist äußerst günstig. In Zürich haben Sie die Möglichkeit, für entsprechendes Geld fast alle Teile, die Sie sich erträumen können, auch herstellen zu lassen. Was hingegen schwierig ist, ist mit wenig Geld und viel Ideen etwas zu machen. Diese Nische füllen wir mit dem FabLab.
Die Produktionsmittel gehen so in die Hände der Konsumenten über. Und diese stellen unabhängig von Großkonzernen her, was sie brauchen und wie sie es brauchen. Sie entwerfen es selber am Computer oder laden es fixfertig aus einer der zahlreichen Online-Bibliotheken als Datensatz herunter, oft zu sehr geringen Kosten. Transport- und Lagerkosten entfallen. Die Ressourcen werden geschont. Soweit die Vision. Konkret heißt dies zum Beispiel:
Es wäre eigentlich sehr schön möglich, mit 3D-Druckern Ersatzteile herzustellen, beispielsweise für einen alten und geliebten Staubsauger. Das wird gemacht. Man wird in dem Sinne vor allem aus Gründen einer Haltung gemacht. Es gibt aber bereits einen Hersteller von Synthesizern, die ihre komplette Ersatzteilepalette nur noch digital anbietet. Man ist also als Konsument gebeten, sich einen 3D-Druck-Dienstleister zu suchen und diese Teile selbst herzustellen. Dafür kosten sie nichts.
Aus dem Konsumenten, der aus einer Palette von Massenprodukten bloß auswählt, wird so der sogenannte Prosument, ein geflügeltes Wort der letzten Jahre. Es meint, dass der Käufer selber am Gestaltungsprozess aktiv teilnimmt und das Endprodukt auf seine Bedürfnisse hin individualisiert. Beispielsweise ein Schmuckstück. Entworfen von einem Designer, das der Prosument anhand festgelegter Parameter verformen kann. Nach Hause geschickt erhält er dann das von ihm mitgestaltete Unikat. Yves Ebnöter sieht hier ein ganz neues Geschäftsfeld entstehen.
Meine Vermutung geht eher in die Richtung, dass sich neue Nischen auftun, die wir heute noch nicht sehen. Dass es vielleicht in Zukunft einfache Geräte gibt, die man zu Hause hat, um beispielsweise Spielzeug herzustellen. Und spezialisierte Anbieter, wie es heute Copyshops gibt oder Plotshops für Architektinnen und Architekten, die dann diese 3D-Druckdienstleistung eigentlich in professioneller Qualität ausführen. Was ich sehe, ist, es eröffnen sich vielfältige neue Geschäftsfelder, Geschäftsmöglichkeiten. Es gibt eine Internetplattform ähnlich zu iTunes, auf der nicht Lieder, sondern 3D-Daten zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie also einen schönen Fingerring beispielsweise designt haben, können Sie den auf Thingiverse, so heißt die Plattform, einstellen, quasi weltweit verteilen.
Dass sich viele Hoffnungen aber vorerst nicht erfüllen, auch das zeigt ein Blick ins FabLab. Denn die Materialeigenschaften von 3D-gedruckten Produkten entsprechen oft nicht den gewünschten hinsichtlich Qualität, Belastbarkeit, Beständigkeit oder Oberflächenbeschaffenheit. Beschränkt sind im Amateurbereich noch die Anzahl geeigneter Werkstoffe und auch die Auflösung der Drucker lässt zu wünschen übrig.
Es gibt ein großes Aber. Die Dinge, die hier hergestellt werden, die Dinge, die heutzutage 3D gedruckt werden können, haben nichts mit industriell gefertigten Produkten zu tun. Sie sind rein physisch aufgrund der Kunststoffe, die zum Einsatz kommen, von völlig anderer Qualität und können bestenfalls als Ergänzung zu Industrieprodukten eigentlich betrachtet werden. Ich habe den Eindruck, dass dieses Empowerment, dass das in der Form nicht der Realität entspricht, sondern dass es bei der Maker-Bewegung viel mehr darum geht, Leute ganz grundsätzlich in ihrer Haltung, in ihrer Neugier zu unterstützen. Die Produkte, die dabei entstehen, sind, würde ich fast propagieren, sekundär.
Das Machen überwiegt. Die Produkte sind sekundär. Das gilt für den Heimbereich. Gerade umgekehrt verhält es sich in der industriellen Fertigung. Dort muss ein 3D-gedrucktes Bauteil belastbar sein und gewohnte Qualitätsmaßstäbe erfüllen.
Man könnte da vielleicht von einem Revolutionchen sprechen im Bereich Heimanwendung. Das ist sicher interessant, wenn man schnell seine Ideen umsetzen kann. Wenn man zum Beispiel eine Tasse ausprinten kann, die man sich erdacht hat. Aber wenn man dann Tee trinken will mit der Tasse und der heiße Tee auf die Knie tropft, dann denke ich, dann kommt man eher auf den Vorteil, den es eben in der Fertigungstechnologie geben wird mit den Verfahren. Also das sind dann nicht mehr die Quick and Dirty Printer, sondern das sind die Fertigungstechnologien, die brauchbare Teile herstellen können, die mechanische Eigenschaften haben, die wir gewohnt sind. Die Bauteile müssen die Anforderungen erfüllen, die wir heute kennen. Wenn Sie sich ein neues Auto kaufen, dann sind Sie auch froh, wenn da ganz klar Materialien verwendet worden und Verfahren verwendet wurden, die eben Bauteile herstellen in der Qualität, damit ein Rad auch noch bei 120 Stundenkilometer am Auto bleibt.
Der das sagt, ist Ralf Schindl. Ralf Schindl ist Leiter des IRPD in St. Gallen, des Instituts für Rapid Product Development, schnelle Produktentwicklung, das zur Inspire AG der ETH gehört. Das Institut ist schweizweit führend in der Erforschung und im Einsatz additiver Fertigungsverfahren wie dem 3D-Druck. Um die gewünschte hohe Fertigungsqualität zu erzielen, kommen am IRPD Maschinen zum Einsatz, die ungleich leistungsfähiger und teurer sind als jene im Fablab. Anstelle von einer Düse arbeiten hier im Kopf dieses 3D-Druckers ganze 1536 Düsen.
Hier stehen wir jetzt vor einem effektiven 3D-Printer und den können Sie sich auch vorstellen wie einen Tintenstrahldrucker, bei dem über den Druckkopf jetzt nicht Tinte gedruckt wird, sondern ein Photopolymer, das aushärtet mit UV-Licht. Und Sie haben hier mehrere hundert Düsen und so wird über diesen Druckkopf das Photopolymer auf eine Plattform gebracht in einer Schichtstärke von 16 μ, also 16.000 Millimeter.
Mit dieser Auflösung lassen sich im 3D-Druck bereits heute hochwertige Prototypen und auch fertige Endprodukte aus mehreren Materialien gleichzeitig aufbauen. Die Kunden dafür sind vielfältig.
Das kann jetzt ein Laborgerätehersteller sein, das kann ein Kaffeemaschinenhersteller sein, ein Nähmaschinenhersteller zum Beispiel, ein Schweizer Nähmaschinenhersteller. Für den machen wir öfters Gehäuse. Und die Gehäuse braucht er, um 6 Prototypen, Nähmaschinen auszutesten. Im Monat werden die laufen gelassen und erst dann entscheidet man sich, ja, wir gehen ins Werkzeug oder wir müssen noch im CAD Änderungen anbringen. Teilweise sind das Werkzeuge, die schnell einmal um die 200.000 bis 300.000 Franken kosten können. Und da lohnt sich schnell mal ein Gehäuse für Testzwecke auszudrucken allemal.
Ist das Bauteil nicht bloß für Testzwecke gedacht, wird vorzugsweise Metall als Werkstoff verwendet. Und auch hier verfügt das IRPD über eine Reihe von Maschinen, die hochwertige Metalllegierungen mit Lasern aus Pulvern aufbauen.
Was wir hier verarbeiten an Metallen, das sind Edelstähle, Aluminium, Titan. Und der Vorteil ist im Leichtbau, sobald die Möglichkeit besteht, Aluminium zu verarbeiten, dann haben wir mit den Fertigungsverfahren eben Möglichkeiten, ganz komplexe, zum Beispiel Gitterstrukturen aufzubauen oder zum Beispiel sogenannte topologieoptimierte Geometrien. Die sind wie der Knochen. Knochengewebe wird nur da aufgebaut, wo auch Kräfte durch den Knochen gehen. Sie optimieren in der Software ein vorkonstruiertes mechanisches Bauteil und definieren die Kräfte. Und die Software schaut und berechnet, wo gehen die Kräfte durch und nur da wird Material aufgebaut. Und das ist dann ein ganz extremer Leichtbau.
Solche optimierten Bauteile sind etwa in der Flugzeugindustrie sehr gefragt und entwickeln sich immer mehr zum Standard. Die Vorteile generativer Fertigungsverfahren liegen denn auch auf der Hand. Sie sind wirtschaftlicher, weil nicht erst eine teure Gussform hergestellt werden muss. Es lassen sich damit komplexeste Formen herstellen. Die Montage mehrerer Bauteile zu einem Endprodukt entfällt, denn im 3D-Druck lässt sich ein Bauteil in einem einzigen Stück aufbauen. Das verhindert Schwachstellen und spart Geld. Sind hochwertige Kleinauflagen gefragt, ist der 3D-Druck daher immer öfter das Mittel der Wahl. Ralf Schindl.
Wirtschaftlich produziert man additiv bei Teilen, die eine komplexe Geometrie haben, oder bei Kleinserien, oder wo sie verschiedene Geometrien, sprich individualisierte Geometrien haben.
Individualisierte Geometrien sind besonders in der Ergonomie und in der Medizin gefragt. Ralf Schindl arbeitet hier eng mit Chirurgen zusammen.
Vor uns steht ein Modell für präoperative Planung. Und das braucht vor allem ein Neurochirurg oder ein Kieferchirurg, der eine komplexe Schädeloperation vor sich hat. Wenn man das alleine am CT, am Computertomographiebild, sich vorstellen muss, dann kann das sehr schwierig werden. Und dementsprechend können wir an der Software Knochen dreidimensional aufrechnen und als zum Beispiel jetzt Polyamidteil oder ein Photopolymer-Schädel so aufbauen. Und dieser Schädel, der wird dann den Chirurgen zugesandt und der Chirurg kann an dem Schädel dann die Operation planen. Er kann die ganzen Schnitte schon mal durchführen und hat bis zu einer halben Stunde oder mehr Operationszeit eingespart, weil er einfach richtig vorbereitet kommt.
Bleibt zum Schluss die Frage an den Experten, wohin die Entwicklung im 3D-Druck derzeit geht.
Die Entwicklung jetzt geht ganz klar in Richtung Qualität. Es ist immer wichtiger, dass die Bauteile einfach, die schnell ausgedruckt werden, auch etwas aushalten, dass sie eine gewisse Toleranz haben, eine gewisse Oberflächengüte. Früher waren die Teile sehr rau. Und heute, mit der Entwicklung der Technologie, haben wir auch feinere Oberflächen. Und teilweise merkt man nicht mal mehr, dass sie schichtweise aufgebaut wurden.
Das war Reflexe, heute zum Thema 3D-Druck, einem Fertigungsverfahren, das die industrielle Produktion und vielleicht eines Tages auch unseren Alltag revolutioniert. Am Mikrofon war Sascha Renner.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.